Ein ganzes Buch in ein oder zwei Sätzen zusammenzufassen, ist keine einfache Aufgabe. Wenn man 10 Leute fragt, die dasselbe Buch gelesen haben, und sie sollen dann mit einem Satz zusammenfassen, worum geht es im Kern aus dem Buch. Ein Satz herauspicken, was das Wichtigste in diesem Buch zusammenfasst. Dann kriegt man wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten oder 10 verschiedene Sätze heraus. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schulzeit, wo ihr einen Text von dem Lehrer bekommen habt und ihr solltet markieren, was das Wichtigste ist. Und dann sah euer Blatt entweder ganz leer aus oder es war alles markiert. Es ist gar nicht so einfach, oder? Den Kern, das Wichtigste zusammenzufassen. Und in unserem heutigen Text sehen wir so eine ähnliche Situation. Denn ein Pharisäer, er kommt zu Jesus Christus und stellt ihn die Frage, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Aus allen Gesetzen, die es gibt, soll Jesus herauspicken, was ist das Wichtigste, das Größte. Ihr dürft gerne mit mir das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Wir wollen heute den Abschnitt in Kapitel 22, Verse 34 bis 40 lesen. Matthäus, Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Und solange ihr aufschlagt, möchte ich ein bisschen die Szene aufbauen, damit wir in dieser Textstelle uns wohlfühlen. Wir befinden uns gerade mit Jesus im Tempel. Seit den frühen Morgenstunden lehrt Jesus bereits das Volk dort. Aber nicht nur Jesus und das Volk ist dort anwesend, auch die Führer des Volkes, die Feinde von Jesus, befinden sich dort. Und sie versuchen Jesus mit schwierigen und hinterlistigen Fragen, wie sie irgendwas herauskriegen, was sie gegen ihn verwenden können. Irgendwie wollen sie ihn zu Fall bringen. Und sie haben bereits 3 Fragen gestellt an Jesus und wurden 3-mal von Jesus zum Schweigen gebracht. Bei der letzten Frage, die wir uns angeschaut haben, da ging es um die Auferstehung. Die Sadduzäer, sie wollten Jesus' Lehre von der Auferstehung bloßstellen, indem sie ihm die Frage stellen, die völlig absurd war. Und sagen, wie könnte Jesus nachfolgen, wenn er sowas lehrt? Aber mit ihrer Frage wurden sie selbst beschämt und haben ihr absurdes Denken gezeigt. Und Jesus hat ihnen klar gezeigt, dass es eine Auferstehung gibt anhand der Schrift. Und heute kommen wir tatsächlich zur letzten Frage von den Pharisäern, von den Führern zu Jesus. Mit dieser Frage sammeln gewissermaßen die Pharisäer ihre letzte Kraft zusammen, um nach oben zu kommen und versuchen ein letztes Mal zu Fall zu bringen. Aber wir werden sehen, auch ihre letzte Frage, sie fährt gegen eine Mauer und zerspringt. Sie brachten nur sich selbst zum Schweigen. Und so lasst uns den Text gemeinsam lesen und die Situation anschauen. Matthäus, Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Und ich bitte euch, nach Möglichkeit aufzustehen, wenn wir zusammen das Wort von unserem Schöpfer und unserem Retter zuhören dürfen. Matthäus Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ihr dürft euch setzen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Der herrlichste Auftrag. Der herrlichste Auftrag. Denn in unserem Text heute sehen wir nicht einfach die wichtigste und größte Pflicht, die ein Mensch hat, sondern auch die schönste Pflicht, die ein Mensch haben kann. Und wir wollen zusammen den Text in zwei Punkten durchgehen. Als erstes wollen wir uns die Frage nach dem größten Gebot in Verse 34 bis 36 anschauen. Und dann wollen wir uns das doppelte Gebot der Liebe in den Versen 37 bis 40 anschauen. Und so lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Die Frage nach dem größten Gebot. Lasst uns nochmal Vers 34 zusammen lesen. Da heißt es: Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Beobachtet hier ist gewissermaßen die Vorbereitung der Frage, die Vorbereitung. Die Pharisäer, sie hörten, dass den Sadduzäern der Mund gestopft war und sie gingen nicht sofort zu Jesus und stellten ihn eine weitere Frage, sondern es heißt hier, sie versammelten sich. Sie versammelten sich miteinander, damit sie die Frage schmieden können, die sie jetzt gleich Jesus stellen, womit sie Jesus endgültig kriegen wollen. Es ist so, als ob der Text uns ein Bild davon geben will, dass eine ganze Armee sich versammelt gegen einen Mann. Sie versammeln sich, um mit einer Frage gegen ihn anzugreifen. Eine Armee von den klügsten und scharfsinnigsten Menschen ihrer Gesellschaft versammeln sich gegen Jesus. Und sie schmieden eine Waffe, die beste ist, die sie sich nur ausdenken können. Eine Frage, die Jesus jetzt auf jeden Fall zu Fall bringen soll. Das ist das Bild in Vers 34. Eine Versammlung gegen Jesus. Sie bereiten gewissermaßen ihre Attacke vor. Und dann lesen wir weiter in Vers 35. Schaut mit mir rein. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach. Beobachtet, nachdem sie jetzt zusammengekommen waren und die, könnte man sagen, beste Waffe, die Frage, die sie sich nur denken können, geschmiedet haben, wählen sie jetzt aus ihrer Reihe den besten Kämpfer aus, den sie mit dieser Waffe nach vorne schicken. Bemerkt, einer von den Pharisäern, er tritt nach vorne, um ihn eine Frage zu stellen. Sie schicken quasi den besten Mann. Der Mann, der mit der Waffe am ordentlichsten umgehen kann. Den schicken sie nach vorne. Es ist fast wie bei David und Goliath, dass sie jemanden nach vorne schicken und jetzt ist ein Kampf, der entsteht, bloß mit einer Frage. Die Frage ist, wer war dieser Mann? Es heißt hier nämlich, es war ein Gesetzesgelehrter. Nun, wie der Kontext uns schon verrät, gehörte dieser Mann zu der Gruppe der Pharisäer. Und viele von den Pharisäern im Allgemeinen waren sehr gut bewandert im Alten Testament. Sie waren wie Professoren ihrer Zeit. Sie kannten sich wirklich sehr gut aus. Aber es heißt ja nicht einfach nur, dass er einer von den Pharisäern war, sondern ein Gesetzesgelehrter. Und ihr müsst wissen, das ist tatsächlich nochmal ein besonderer Titel, den jemand haben konnte. Ein Gesetzesgelehrter war nämlich ein Experte des mosaischen Gesetzes. Das Gesetz, was Gott Mose gegeben hat, darauf war er spezialisiert. Und dadurch, dass er spezialisiert war, so einen Titel hatte, hatte dieser Mann auch eine besondere Autorität, die Anweisungen für das praktische Leben des Volkes zu bestimmen. Bei den Juden gab es so Bücher, die sie hatten, und da wurden die Gesetze ausgelegt, wie müssen sie praktisch im Alltag ausgelebt werden. Und die Autorität, dort reinzuschreiben und hinauszunehmen, das hat nicht jeder. Das hatten Gesetzesgelehrte. Und das war quasi einer von solchen Männern. Das war nicht einfach irgendeiner, sondern einer von ihren besten Männern, die am besten bewandert waren, den scharfsinnigsten, den besten Experten vom Gesetz schicken sie nach vorne. Derjenige, der, könnte man sagen, jedes Detail findet, wenn die Frage auch nur ein bisschen irgendwo eine Lücke hat, die Antwort. Und beobachtet hier weiter in diesem Vers die Absicht der Frage. Jetzt kommt er nach vorne und da kommt die Absicht der Frage. Es heißt hier, dass Er kam, um zu versuchen. Die Frage, sie sollte Jesus testen und zu Fall bringen. Aber tatsächlich, es ist sehr interessant, es ist noch nicht die vollständige Absicht von ihm. Das Markus-Evangelium, es verrät uns noch ein wenig mehr, aus welchen Beweggründen dieser Mann vor Jesus steht. In Markus Kapitel 12, Vers 28, da heißt es, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er, also Jesus, ihnen, den Sadduzäern, gut geantwortet hatte, fragte er, also der Gesetzesgelehrte, ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Und wenn wir diese zwei Stellen vergleichen, scheinen sie auf den ersten Blick sich irgendwie zu widersprechen. In Matthäus will er ihn versuchen, kommt er zu versuchen, und in Markus scheint er irgendwie mit Neugier zu Jesus zu kommen. Er hat ihm gut geantwortet und er will wirklich hören, was ist jetzt seine Antwort darauf? Wie kann das sein? Nun, das Matthäus-Evangelium, es zeigt uns das große Bild hinter dieser Situation. Es zeigt uns, dass die Frage geschmiedet wurde, dass der Beste herausgewählt wurde und geschickt wurde und dass die Frage insgesamt eine Falle von der Gruppe der Pharisäer war. Und das Markus-Evangelium, es fokussiert sich vielmehr darauf zu beschreiben, was waren die persönlichen Motive dieses Gesetzesgelehrten. Obwohl er natürlich ein Feind von Jesus war, weil er bei den Pharisäern drin war und nicht zu Jesus sich zählte irgendwie, also gewissermaßen auch mit dabei war, waren seine persönlichen Motive gemischt. Es war eine Absicht, ihn zu Fall zu bringen, er gehörte dazu, aber gleichzeitig hat er Jesus tatsächlich ein Ohr geschenkt und gesagt, er antwortet weise Dinge. Und da war eine Neugier mit Versuchung gemischt, eine gemischte Absicht hinter dieser Frage. Und dann stellt er letztendlich in Vers 36 die eigentliche Frage. Dort heißt es, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Beobachtet, die Frage trifft genau das Spezialgebiet dieses Gesetzesgelehrten, das Gesetz. Deswegen wurde auch er nach vorne geschickt. Die Frage ist, wie genau soll diese Frage Jesus zu Fall bringen? Die hört sich eigentlich, wenn man sie jetzt zuhört, gar nicht mal so schwer an, oder? Also für Christen, die es öfters gelesen haben, ist das doch klar. Nun, es ist hilfreich zu wissen, damit man versteht, was dahinter war, dass die Pharisäer zu ihrer Zeit diese Frage nicht einfach nur Jesus hier das erste Mal gestellt hatten, sondern es war eine Frage, die in ihren eigenen Kreisen für sehr viel Diskussion sorgte. Für sehr viel Diskussion. Zu ihrer Zeit haben Gelehrte immer wieder versucht, zusammenzufassen, was das wichtigste Gebot ist, was das wichtigste Gesetz. Also wie bei unserer Einleitung, das ist ein Buch und die versuchen zusammenzufassen. Sie haben das Gesetz hoch und runter geschrieben, aufgeteilt in Dinge wichtiger, unwichtiger, alles damit gemacht und sehr viel diskutiert. Und dabei kamen sie tatsächlich auf ziemlich verschiedene Meinungen, also wirklich Spektrum war riesengroß. Der eine vom Sabbat halten, der andere war Opfern, der andere, also es war wirklich riesenverschieden, das müsst ihr wissen. Das heißt, es war etwas, was in ihrer Zeit sehr viel Diskussion brachte. Und deshalb dachten sie sich, egal wie er antworten wird, er wird nicht alle zufriedenstellen können. Selbst wenn er richtig antwortet, es wird irgendwie ihn schaden. Wenn wir wenigstens damit zeigen können, dass er doch nicht so eine perfekte Antwort hat, dann wird das Volk auch nicht mehr so begeistert von ihm sein, auf ihn schauen. Und das Volk war, was sie bis jetzt noch aufgehalten hat, ihn umzubringen. Und außerdem lungerte noch eine zweite Gefahr dahinter, die sie im Kopf haben. Nämlich, wenn er das eine Gebot hochhebt, dann würden sie sagen, aber ist nicht das ganze Gesetz von Gott gegeben? Willst du damit sagen, Gott gibt größere Gesetze, kleinere Gesetze? Ist nicht Gottes Wort genauso autoritativ und mächtig? Wie kann das eine größer sein als das andere? Und natürlich war es eine heuchlerische Absicht, weil sie selber unterteilt haben, was größer und kleiner war. Aber sie dachten sich, irgendwie wird die Frage ihnen schon schaden können. Und gleichzeitig war die Frage mit einer gewissen Neugier von diesen Gesetzesgelehrten vermischt, der wissen wollte, wie antwortet denn Jesus auf diese Frage. Er hatte wahrscheinlich seine eigene Meinung dazu auch gehabt. Und wir sehen im Markus-Evangelium, dass er sogar dieselbe Meinung hatte wie Jesus. Und dass nochmal danach keine Antwort für sie gibt, weil der Beste der Meinung ist von Jesus. Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Eine Frage mit gemischten Absichten. Und wenn Jesus ein ungenaues Wort, ein falsches Wort sagt, ertappen sie. Und jetzt kommen wir zur Antwort von Jesus. Das ist gewissermaßen so die Einleitung gewesen. Und jetzt kommt die eigentliche Antwort von Jesus. Das, was unglaublich wichtig ist und was unseren Blick viel mehr darauf richten sollte. Das doppelte Gebot der Liebe. Das doppelte Gebot der Liebe, der zweite Punkt. Wir werden gewissermaßen das in kleinen drei Unterabschnitten angucken. Als erstes schauen wir uns das erste Gebot der Liebe an, dann das zweite Gebot der Liebe und dann in Vers 40 gibt es eine kleine Erklärung davon, wie diese beiden Dinge zusammenhängen. Und so lasst uns mit dem zweiten Punkt beginnen und ich lese nochmal Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Jesus antwortet ohne zu zögern. Sobald die Frage hier gestellt war, der nächste Vers ist die Antwort von Jesus. Sie hatten viele Diskussionen, viel überlegt und Jesus, zack, antwortet sofort. Er sagt, das größte Gebot, das wichtigste Gebot ist es, Gott zu lieben. Und das sollte uns beim Lesen sofort anhalten lassen. Denn die Worte, die Jesus sagt, sind wirklich unglaublich wichtig. Jesus, er zitiert hier aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und er beginnt seine Antwort mit einer Aussage, die die Juden zu ihrer Zeit sehr gut kannten. Wirklich mehr als sehr gut. Er zitiert nämlich Vers 5 aus der bekannten Shema. Das war, könnte man sagen, das Glaubensbekenntnis eines Juden, was sie zweimal am Tag gebetet haben und aufgesagt haben. Also, wo sie vor Jesus stehen, haben sie schon einmal aufgesagt. Ihnen ist es wirklich bekannt, im Blut fließt das. Und er zitiert daraus, als ob er ihnen zeigen will, das Wichtigste ist genau vor eurer Nase. Ihr zitiert das zweimal am Tag. Ihr redet ständig dabei. Aber ist das bei euch zu finden? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Diese Worte sind nicht einfach für sie gedacht, sondern auch für uns. Sie sind unglaublich wichtig, weil Jesus zeigt, was das Wichtigste ist für Gott. Was unser wichtigster Auftrag ist als Christen. Beobachtet als erstes, auf wen die Liebe gerichtet ist. Hier, auf wen die Liebe gerichtet ist. Es heißt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Unsere herausragendste Aufgabe ist es, nicht irgendwen zu lieben, sondern Gott. Nicht irgendeinen Gott, sondern den Herrn. Da ist der Eigenname Gottes dahinter in 5. Mose. Jahwe. Den Gott der Bibel zu lieben. Und in diesem Gebot ist wichtig, ist die Liebe einzig und allein auf Gott ausgerichtet. Niemand anderes ist mit eingeschlossen. Nur Gott. Alle anderen werden ausgeschlossen. Die Liebe zu Gott, die sollte mit keiner anderen Liebe irgendwie in die Nähe gebracht werden. Deshalb gibt es zwei verschiedene Gebote dafür. Es kann man nicht mal zusammenpacken. Unsere Liebe zu Gott, sie sollte wie eine Sonnenblume sein. So wie sich eine Sonnenblume im Verlauf des Tages die ganze Zeit einzig und allein auf die Sonne ausrichtet, so besonders ist diese Ausrichtung. Genauso sollte unsere Liebe einzig und allein auf den Herrn ausgerichtet sein. Die große Frage, die sich stellt, ist, was heißt es zu leben, lieben? Wie sieht diese Liebe aus, die sich Gott vorstellt? Was genau will er? Nun, der Vers, er erklärt es. Er zeigt, was für eine Liebe Gott will. Dort heißt es, du sollst deinen den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt kommt die Erklärung der Liebe, wie die Liebe aussehen soll. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Herz, Seele, Denken. Was heißt das? Diese Dinge, sie meinen nicht drei verschiedene Aspekte eines Menschen, sondern im Gegenteil, sie sind drei überlappende Worte, die aufzeigen sollen, dass der Mensch Gott mit allem, was er hat, lieben soll. Es soll die Umfassenheit der Liebe zu Gott beschreiben. Der Gedanke ist hier, wir sollen Gott mit unserem jeden einzelnen Glied des inneren und des äußeren Körpers lieben. Das Herz, es steht in der Bibel für das Kontrollzentrum des ganzen Menschen. Die Bibel sagt, von dort entspringt das Leben. Nicht einfach physisch, weil unser Herz schlägt, sondern auch vom geistlichen Sinne. Das geistliche Leben, es fließt dort. Es wird in der Bibel als der Mittelpunkt, das Herz, des Denkens, des Verlangens, der Gefühle des ganzen inneren Menschen verwendet. Die Seele, sie beschreibt auch den inneren Menschen, also ist sehr überlappend. Es wird in der Bibel verwendet, um zu beschreiben, worin das Leben eines Menschen liegt. Und es wird häufig auch gebraucht, um den emotionalen Zustand eines Menschen zu beschreiben. Zum Beispiel sagt Jesus kurz vor seiner Kreuzigung in Matthäus Kapitel 26, Vers 38, da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Ein emotionaler Zustand der Seele wird oft in Verbindung gebracht. Das Denken, es steht oft für den Willen in der Bibel. Für den Willen, für die Gedanken, die man hat und auch die Absichten, die man hat, wenn man etwas tut. Das soll zeigen, dass wir Gott mit aller Entschlossenheit, mit allen unseren Gedanken und das sollte die Absicht hinter allen unseren Sachen sein. Jede einzelne Zelle, jeder Gedanke, alles von unserem Körper und Geist, es soll schreien nach Gott und ihn als das höchste Gut lieben. Und beobachtet, dreimal wird wiederholt, mit deinem ganzen Herzen, nicht einfach nur Herzen, sondern mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das Wort ganz hier, es bedeutet so viel wie vollständig, ungeteilt oder sogar unversehrt. Der Grund, warum es dreimal wiederholt wird, ist, um zu zeigen, wie intensiv, wie vollständig und wie ungeteilt die Liebe zu Gott sein soll. Die Liebe zu Gott, sie sollte die höchste Intensität haben. Nicht einfach alle Bereiche überblicken und damit 40-50%, sondern überall die höchste Intensität. Nicht 90%, 95%, vollkommen 100%. Aber wie sieht das praktisch aus? Woran sieht man dann, dass einer liebt? Ich meine, wenn er einfach nur da sitzt und im Herzen jemand liebt, dann wird ja nichts sichtbar. Wie soll man dann erkennen, ob jemand liebt? Wie kann man sich prüfen, ob man den Herrn liebt oder nicht? Gott zu lieben bedeutet, mit ganzem Herzen dein Leben auszurichten auf das, was er will. Wisst ihr, wenn wir etwas lieben, dann richten wir unser ganzes Leben danach aus. Wenn du deine Arbeit am meisten liebst, was tust du? Alle deine Termine, sie drehen sich um deine Arbeit. Du suchst dir eine Wohnung, die näher zur Arbeit ist. Du machst deinen Terminkalender so, damit die Arbeit im Vordergrund steht. Wenn deine Familie im Mittelpunkt ist, dann richtest du alles danach aus. Und wir sehen das in der Welt. Alles wird danach ausgerichtet. Und der Gedanke ist hier, Gott zu lieben, heißt alles auszurichten um Gott. Jede kleinste Sache. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 15, so kurze, aber wichtige Worte, die das deutlich machen. Da heißt es, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebe zu Gott ist nicht einfach nur ein Gefühl und dann macht man, was man will. Nein, So sieht Liebe zu Gott nicht aus. Es bedeutet, sein ganzes Leben auszurichten nach dem, was er in seinem Wort offenbart hat. Und nicht, wie man selbst denkt, sondern was es wirklich sagt. Das ist die wichtigste Aufgabe. Gott zu lieben, mehr als alles andere. Und wisst ihr, ich finde die Worte so unglaublich. Gott sagt nicht, die wichtigste Aufgabe ist, Gott zu dienen. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Er sagt, zu lieben. Das Dienen, es folgt dessen. Das Dienen, es wird deutlich, wenn ein Herz liebt. Aber andersrum geht das nicht. Nicht dienen einfach, sondern lieben und das Dienen, es wird folgen, wenn du liebst. Deswegen ist das der Zentrum, den er sagt. Und wisst ihr, es ist nicht einfach nur die wichtigste Aufgabe eines Christen. Es ist die allerschönste Aufgabe eines Christen. Denn Gott zu lieben ist nicht eine, könnte man sagen, gewissermaßen nicht mal eine schwere Aufgabe. Warum? Weil er der liebenswerteste Mensch ist. Wisst ihr, bei Kindern kann man es oft beobachten, wenn jemand freundlich und nett, die versammeln sich um ihn. Warum? Weil er so liebenswert ist. Geht dahin, er gibt den Sachen und wie viel schöner ist es bei Gott? Es zieht uns zu ihm. Er ist liebenswert. Es ist eine wundervolle Beziehung. Es ist nicht einfach nur eine Aufgabe. Es ist eine wundervolle Beziehung. Beobachtet, selbst das zeigt uns der Text. Es heißt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Es heißt nicht einfach den Gott, sondern deinen Gott, dein persönlicher. Das soll zeigen, dass es nicht einfach nur ein Gebot ist, sondern es ist eine Beziehung, die man pflegt zu ihm. Es ist ein Privileg, Gott zu lieben. Wisst ihr, und das ist das, was uns Menschen am meisten erfüllt. Am meisten erfüllt, Gott zu lieben. Es ist das Herrlichste, was es gibt. Und wisst ihr, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19 sagt er so unglaubliche Worte. Nicht wir machen den ersten Schritt der Liebe zu Gott, sondern er hat es gemacht. Johannes 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19, da heißt es, wir lieben ihn, hier geht es um Gott, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Oh, Gott wusste, dass Menschen nicht die Kapazität haben, Gott zu lieben. Aber genau dafür kam Jesus Christus. Gott sandte die Liebe selbst zu uns. Und seine Liebe befähigt uns, ihn zu lieben. Am Kreuz erlöste er alle, die an ihn glauben, von einem Herz, was unfähig ist zu lieben. Wisst ihr, in der Bibel wird das Herz davor als ein steinernes Herz beschrieben. Kann ein Stein lieben? Nein. Aber ein fleischernes Herz kann es. Unsere Liebe zu Gott ist ein Echo der Liebe Gottes zu uns. Das ist das wichtigste Gebot und gleichzeitig das Schönste. Den zu lieben, der das Leben für uns gelassen hat, aufgeopfert hat, um uns zu retten, der gewissermaßen nicht auf seinen Thron sitzen konnte, weil seine Liebe zu Menschen ihn nach unten drängte, herabzukommen. Das ist das herrlichste Gebot. Und dann sagt Jesus in Vers 38 nochmal klar, zieht nochmal einen Schlussstrich, damit die es verstehen, dass es tatsächlich das Größte und Wichtigste ist. Er sagt dort, das ist das Erste und größte Gebot. Das Erste von der Wichtigkeit und das Größte von den allen. Und man könnte jetzt denken, jetzt hat Jesus die Frage beantwortet. Aber Jesus fährt fort. Jesus fährt seine Antwort fort. Und jetzt sehen wir gewissermaßen das zweite Gebot der Liebe. In Vers 39, da heißt es, und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Obwohl nach dem größten Gebot gefragt wurde, nennt Jesus nochmal das zweitgrößte Gebot. Und warum tut er das? Das werden wir gleich in Vers 40 sehr deutlich sehen. Aber davor, lasst uns mal anschauen, was das zweitwichtigste Gebot ist und dann angucken, was der Zusammenhang ist. Beobachtet als erstes, Jesus sagt, das zweite Gebot ist dem ersten vergleichbar. Nun, was heißt das? Gibt es doch keinen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Gebot? Sind sie gewissermaßen auf einer Stufe und Jesus kann sich nicht entscheiden, dann, das ist das Wichtigste, aber das andere ist auch wichtig irgendwie und kann sich nicht entscheiden und deswegen sagt er zwei Gebote? Nein, darum geht's nicht. Jesus sagt ganz klar davor in Vers 38, das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm vergleichbar in dem Sinne, weil es denselben Herzschlag der Liebe in sich hat. Es ist genau dasselbe Appell. Davor ging es um Liebe, im zweiten Gebot ist genau dasselbe eigentlich, wieder Liebe. Das ist der Gedanke. Und diesmal ist die Liebe nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf Menschen. Beobachtet, das heißt hier in Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist der Nächste? Sind das die Leute, mit denen du die beste Beziehung hast, an denen du am nächsten bist, wo du sagen wirst, ja, mit denen bin ich am nächsten? Darum geht es hier nicht. Das meint Jesus nicht, wenn er Nächster sagt. Sondern, ganz einfach gesagt, auf den Schlussstrich gebracht, meint das jeden anderen Menschen. Jeden anderen Menschen. Egal, wer um dich herum ist, du sollst jeden lieben wie dich selbst. Gewissermaßen, wer einfach um dich herum ist. Das ist es, was Jesus hier sagt. Und das ist eine ziemlich starke Aussage. Denn es schließt alle Menschen ein. Egal, wie schlecht sie dich behandeln oder was für Feinde sie gegenüber dir sind. Das erste Gebot von Gott, es ist exklusiv. Es nimmt alle anderen heraus, nur Gott allein. Das zweite Gebot, es ist inklusiv. Das bedeutet, keiner ist ausgeschlossen. Da gibt es keinen Menschen, wo du sagen kannst, nee, da ist es nicht anzuwenden. Liebe deinen Nächsten. Beobachtet außerdem in diesem Vers die Intensität bzw. die Art der Liebe, mit der wir allen Menschen begegnen sollen. Er sagt hier, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier ist wichtig zu bemerken, dass Jesus nicht lehrt, dass man sich erstmal selbst lieben lernen soll, damit man andere lieben soll. Das ist ein großer Trugschluss, der heutzutage leider sehr oft verkündigt wird. Jesus gibt zwei Gebote. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Nicht drei. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Zwei Gebote. Ja, das zu sagen, wäre sogar das Gegenteil von dem, was Jesus hier lehrt. Jesus will nicht, dass wir lernen, uns selbst zu lieben. Jesus geht davon aus, dass wir uns selbst lieben. Und es die ganze Zeit schon tun. Genau das erklärt der Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 5, Vers 28 bis 29, genau diesen Gedanken, den Jesus hier äußert. Da heißt es nämlich in Bezug in der Ehe von Ehemann zu Ehefrau, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und jetzt begründet der Apostel Paulus, was heißt das? Er sagt, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Wir müssen nicht lernen, uns selbst zu lieben. Wir tun es bereits. Wenn du hungrig bist, dann isst du. Wenn du durstig bist, dann trinkst du. Wenn du schmutzig bist, dann wäschst du das. Jede Person, sie will glücklich sein von Natur aus. Jede Person, sie will Erfüllung im Leben. Jede Person, sie will einen Platz, wo sie leben kann. Einen Platz, wo sie geschützt ist vor Gewalt und anderen Dingen. Jede Person, sie will Freunde um sich herum. Zeit mit denen verbringen. Dieser Gedanke, dass es uns selbst gut geht, der ist in uns rein drin. Das müssen wir nicht lernen. Und selbst eine Person, das ist unglaublich, die sich selbst umbringen will, ist davon getrieben, dass sie sich selbst liebt. Warum? Nun, sie will, dass es endlich zu Ende ist. Sie will keinen Schmerz für sich selbst mehr. Sie will keine Trauer für sich selbst mehr. Sie will keine Depression für sich selbst mehr. Wenn sie sich wirklich hassen würde, dann würden sie sagen, ich will in diesen Leiden so lange wie möglich verharren. Dass es mir schlechter und schlechter geht. Das sagt sie aber nicht. Man nimmt sich das Leben. Warum? Weil man sich selbst besser machen will. Es ist so tief in uns gepflanzt schon. Wir müssen das nicht lernen. Das meint Jesus, wenn er sagt, lieb den Nächsten wie dich selbst. So wie du das Beste bereits schon für dich selber wünschst, tu das für andere. Das ist der Befehl. Tu das für andere und nicht für dich selbst. Und dann erklärt jetzt Jesus seine Antwort in Vers 40. Wie sieht das praktisch aus? Warum sagt Jesus zwei Gebote? Warum antwortet er mit zwei Geboten, nicht mit einem? Jetzt kommt gewissermaßen die Erklärung des Zusammenhangs. Vers 40 heißt es, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Hier sehen wir den Grund, warum Jesus die Frage genau so beantwortet, wie er sie beantwortet. Wisst ihr noch, was das Ziel der Pharisäer war? Wir müssen kurz zurückspringen, damit wir die Antwort verstehen. Sie wollten entweder heuchlerisch sagen, wie kannst du das eine Gebot höher als das andere stellen? Oder sie dachten, es wird so viel Diskussion geben, irgendwie können wir da schon ein Argument dagegen finden und die Leute wegkriegen. Aber Jesus gibt für beides keinen Raum. Erstens, sie selbst haben durch die Wichtigkeit der Schema bewiesen, dass es das wichtigste Gebot ist. Schließlich haben sie als Juden zweimal diese Textstelle täglich aufgesagt, keine andere. Das wäre ein Selbstschuss ins Bein, wenn sie jetzt dagegen argumentieren würden. Weil das sind die Worte, die sie offensichtlich im praktischen Leben als wichtigstes ereignen. Deswegen sagen sie zweimal auf. Dagegen zu argumentieren, wäre ein Eigentor zu schießen. Und die zweite List, die sie hatten, die hat auch keinen Raum. Denn hier im letzten Vers erklärt Jesus, dass diese zwei Gebote nicht einfach getrennt sind von den anderen. Als ob das ganz viele getrennte Gesetze sind, nebeneinander aufgezählt und in Schalen gepackt. Nein. Er zeigt, dass das ganze Gesetz, jetzt fängt er über das ganze Gesetz an zu reden, an diesen zwei Geboten hängen. Und er macht deutlich, dass er damit nicht sagen will, dass das eine im Gebot irgendwie viel höher geachtet ist und das andere sollte man links liegen fallen lassen. Nein, er sagt, alle anderen Gesetze, sie hängen wie eine Tür an den beiden Gesetzen. Wie die Tür zwei Angeln hat, und das sind, könnte man sagen, die zwei größten Gebote, das ganze andere Gesetz, es hängt wie eine Tür daran. Die ersten zwei Gebote sind gewissermaßen die Grundlage für alle anderen Gebote. Mit ihnen steht und fällt alles. Vielleicht ein anderes Bild, damit man das versteht. Gewissermaßen ist das ganze Gesetz wie ein Korb, welcher von diesen zwei Geboten überall durchwoben ist. In jedem Gebot ist das, was durchwoben ist, die Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten. Das ist das, was dahinter steht, hinter dem Gebot, warum es so gegeben wurde. Und das ist für uns vielleicht komisch zu verstehen, aber ich will euch vielleicht ein Beispiel geben. Könnt ihr euch noch erinnern an das Gesetz, was die Sadduzäer davor zitiert haben? Sie haben davor gesagt, dass wenn der Bruder stirbt ohne Kinder, der andere Bruder die Frau nehmen soll. Da denkt man, okay, das ist ein Gebot, aber was hat es mit Liebe zu tun? Das hat ganz viel mit Liebe zu tun, weil es darum ging, dass man seinen nächsten Bruder, sein Haus erhält. Es ging darum, selbst wenn es mir schadet, nehme ich es mir vor und erhalte das Haus meines Bruders am Leben. Selbst könnte man sagen, so ein Gesetz, wo man denken würde, was hat es damit zu tun? Hat damit ganz klar zu tun. Es ist durchwoben. Und so sind alle anderen Gebote genauso durchwoben. Wenn es dann um die ganzen Reinheitsgebote, andere Dinge sind, denkt man nicht, wie haben sie damit zu tun? Ganz klar. Das erste Gebot heißt es, Gott zu lieben. Und viele der Gebote im Reinheits ging darum, dass Israel sich getrennt von allen anderen Völkern, die Götzen anbeten. Und dafür waren diese Gebote gedacht, nicht einfach so. Das heißt, sie waren durchwoben mit dem ersten Gebot. Und er zeigt, alle Gebote sind durchwoben durch diese zwei Gesetze. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist das, woran das ganze Gesetz hängt. Und selbst diese zwei Gebote, sie sind miteinander verwoben. Denn es ist unmöglich, Gott zu lieben und dabei den Nächsten nicht zu lieben. Im ersten Johannesbrief macht das der Apostel sehr deutlich, wo er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Die Liebe zu Nächsten ist gewissermaßen der Beweis der Liebe zu Gott. Schließlich sagt Gott selbst, liebe deinen Nächsten. Wenn du es nicht tust, dann zeigst du, dass dein Leben nicht darum baust. Dann zeigst du, dass du eigentlich egal ist, was er sagt. Die Liebe zu Gott, sie wird sichtbar im Leben. Vor allem sichtbar in der Liebe zum Nächsten. Und das ist so ein cooles Bild mit den sichtbar, weil hier heißt es, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht mit seinen Augen, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das ist genau das Praktische, was Johannes sagen will. Schau mal, das ist das, wo man es praktisch sehen kann. Wie willst du das einfacher, könnte man sagen, nicht tun, wenn du die größte Aufgabe nicht machst? Aber wisst ihr was? Die Liebe zum Nächsten, sie könnte ganz schnell zu einer großen Last für uns werden. Und wir könnten denken, das ist aber eine große Aufgabe. Wenn wir auf Gott schauen, dann ist es erst liebenswert, gewissermaßen einfacher, aber mit Menschen ist es oft nicht so einfach. Die sündigen gegen uns, Gott nicht. Aber wisst ihr, selbst die Liebe zum Nächsten ist eine herrliche und wunderbare Aufgabe. Wisst ihr warum? Jesus hat es selbst gesagt in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 35 sagt er, geben ist, also zitiert Paulus ihn, geben ist glückseliger als nehmen. Da ging es in Bezug darauf, Finanzen geben, aber es ist anzuwenden auf alles. Geben ist glückseliger als nehmen. Wir Menschen wurden nicht dafür geschaffen zu nehmen. Wir wurden geschaffen dafür zu geben. Es erfüllt uns viel mehr, wenn wir anderen Gutes tun, als alles für uns selbst behalten. So hat Gott die Mensch geschaffen. Wir werden glücklich tatsächlich, wenn wir uns verausgaben in andere. Das ist das doppelte Gebot zur Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und gleichzeitig ist das das schönste und herrlichste Gebot, der herrlichste Auftrag. Die große Frage, die bleibt, ist, wie kann ich Gott mehr lieben? Wie kann ich lernen, meinen Nächsten mehr zu lieben? Und mit dieser Frage kommen wir auch zur Anwendung der heutigen Wahrheiten. Ich möchte euch zwei Anwendungen mitgeben, wie du Liebe zu Gott, in Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten wachsen kannst. Zwei Anwendungen. Erstens, fülle deine Liebe durch einen erfrischten Blick auf die Liebe Gottes. Fülle deine Liebe durch einen erfrischten Blick auf die Liebe Gottes. Das Einzige, was unsere Liebe zu Gott mehr entflammen kann, ist Gott selbst. Wenn wir wollen, dass die Flamme unserer Liebe zu Gott wächst, mehr brennt, dann müssen wir zur Quelle des Feuers der Liebe gehen, nämlich Gott selbst. Dort, wo es keine vergleichbare Liebe gibt. Wir müssen zu ihm gehen und ihn kennen. Seine Liebe ist gewissermaßen die Quelle unserer Liebe, sowohl zu Gott als auch zum Nächsten. Hast du Gottes Liebe zu dir vergessen? Hast du vergessen, mit welch schnellen Schritten Jesus zum Kreuz ging, um dich zu retten? Hast du vergessen, was er für Leiden auf sich nahm, weil er dich liebt? Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 8, es gibt ein unglaublich schönes Bild davon, wie die Liebe Christi aussieht. Da heißt es, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ein unglaubliches Bild. Christus, er sitzt auf dem Thron am Anfang der Verse. Er sitzt auf dem Thron. Auf dem Thron voller Herrlichkeit. An einem Ort, wo es ihm nicht besser hätte gehen können. Aber er schaut nach unten und er sieht die Menschen in ihrer Sünde. Er sieht, dass sie vollkommen verloren sind und gefesselt davon. Er sieht, wie sie täglich zu ihm rufen. Nicht mit guten Worten, sondern mit schlechten. Dass sie ihn vergessen und ihn eigentlich nicht wollen. Und obwohl es keinen Grund gibt in den Menschen selbst, nicht einen einzigen, so drängt ihn seine Liebe von seinem Thron hinweg. Er kann nicht sitzen bleiben. Er nimmt gewissermaßen seine Krone ab, legt sein Zepter beiseite, macht seinen Mantel ab und geht auf die Erde, gedrängt von der Liebe zu den Menschen. Und er kommt auf diese Erde und stirbt, um Sünder zu retten. Seine Liebe drängt ihn gewissermaßen jeden Schritt voran, selbst wenn es sehr schwer ist. Wie wir gelesen haben, selbst als seine Seele betrübt war, als er auf den Tod schaute, als er darauf schaut, dass er den Zorn Gottes auf sich nehmen muss, um zu retten, so drängte seine Liebe ihn trotzdem nach vorne. Hast du diese Liebe vergessen? O Christ, schwelge in dieser Liebe zu Gott. Versinke darin. Komm dem nah und lass deine Liebe gestärkt werden. Schöpfe täglich Quellen aus Gottes Liebe und seinen Eigenschaften heraus. Lass deinen Alltag mit seiner Liebe füllen. Lerne Gott kennen in seinem Wort. Da ist es, wo er zeigt, wie er liebt. Dort können wir in Liebe wachsen. Dort lesen wir von seiner Liebe, von seinen anderen Eigenschaften. Studiere sie und sei erfüllt. Genau das ist die Kraft, die wir brauchen. Um Gott zu lieben und den Nächsten. Sie ist nicht in uns, sie ist in Gott drin. Und er offenbart sich diese in seinem Wort. Und eine zweite Anwendung, die ich geben möchte, lautet: Stärke deine Liebe durch das Verständnis, wie viel dir Gott vergeben hat. Stärke deine Liebe durch das Verständnis, wie viel dir Gott vergeben hat. Eine Textstelle ist mir bei der Vorbereitung nicht aus dem Kopf gegangen, die ganze Zeit. Eine Textstelle aus Lukas Kapitel 7. Dort geht es darum, dass Jesus gerade bei einem Pharisäer zu Gast ist. Sie essen und dann kommt eine Frau hinein und sie fängt Jesus an, die Füße zu salben mit Öl. Und dann weint sie und küsst seine Füße. Und der Pharisäer erregt sich darüber auf und sagt: Wie kann es sein, dass so eine Sünderin an deinen Füßen ist? Und daraufhin gibt Jesus ihm ein Gleichnis. Wo zwei Leute jemanden etwas schulden. Der eine schuldet 50 Denare und der andere schuldet 500 Denare. Und beiden wird die Schuld von ihm vergeben. Und dann fragt Jesus diesen Pharisäer: Wer von diesen beiden wird mehr lieben, dem, der ihn vergeben hat? Und der Pharisäer sagt richtig: Der, dem 500 Denare vergeben wurden, der 500 Denare schuldig war. Und Jesus sagt, das ist richtig. Und dann erklärt Jesus diesen Vers, dieses Gleichnis und gibt uns eine so wichtige Wahrheit mit. In Lukas Kapitel 7, Vers 47, da heißt es: Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Nun, was heißt das? Bedeutet das, mehr sündigen, dann um Vergebung bitten, dann wächst die Liebe zu Gott? Nein, das ist überhaupt nicht das, was Jesus vor Augen hatte. Aber was bedeutet es dann? Weil er sagt das. Haben andere, die zum Glauben kommen, bessere Voraussetzungen, Gott zu lieben, als du, wenn du zum Glauben kommst? Die haben mehr gesündigt, sind in andere Sünden gefallen, haben jemanden getötet und sonst was. Die haben bessere Voraussetzungen, ist halt so. Geht es darum? Nein, darum geht es hier auch nicht. Der Unterschied zwischen dieser Frau und dem Pharisäer war nicht einfach, dass eine viel größere Sünden war und der Pharisäer hat halt weniger gesündet und konnte deswegen nicht mehr lieben. Nein, der Unterschied war, dass sie erkannt hat, wie sündhaft sie ist. Dass sie es erkannt hat, wie viel sie eigentlich Gott schuldig war. Und der Pharisäer hat nichts gesehen. Was ist die Verbindung zu unserer heutigen Textstelle? Nun, die Textstelle zeigt uns nicht einfach auf, was das größte Gebot ist, sondern es zeigt gleichzeitig, was die größte Sünde ist gegen Gott. Es zeigt uns, was die größte Sünde ist gegen Gott. Wenn Gott zu lieben das größte Gebot ist, dann ist es die größte Sünde, es nicht zu tun. Wenn das Wichtigste ist, was Gott will, wenn das ihm am kostbarsten ist und du das nicht tust, verletzt du ihn am meisten. Und wenn wir auch nur einen Moment darüber nachdenken, dann werden wir sehen, dass es nicht einen einzigen Tag in unserem ganzen Leben gab, wo wir Gott geliebt haben, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken. Kein einzigen. Genauso wenig unseren Nächsten. Das sind keine kleinen Vergehen. Damit brechen wir die größten Gebote, die Gott gegeben hat. Wenn wir das Gebot der Liebe zu ihm richtig verstehen, wenn wir sein Gebot, den Nächsten zu lieben, wirklich verstehen, dann sehen wir eigentlich, wie tief wir eigentlich drin sitzen. In der Sünde. Da sehen wir, wie viel uns Gott eigentlich vergeben hat. Und wie viel er Gnade geschenkt hat. Und wenn wir das sehen, dann wird das die Liebe zum Herrn steigern. Genauso wie er gesagt hat, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir kommen zum Ende der Predigt. Und ich möchte dich eine sehr, sehr einfache Frage stellen. Aber denk darüber nach. Diese Frage hat auch Jesus Petrus gestellt. Liebst du Gott? Liebst du Gott? Liebst du ihn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken? Wisst ihr, unsere Liebe zu Gott wird durch jede Entscheidung sichtbar. Sie wird sichtbar, wie du mit anderen umgehst, ob du Gott liebst oder nicht. Und in den einfachsten Dingen. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wenn morgens der Wecker klingelt, dann ist es nicht einfach eine Frage der Disziplin, ob du aufstehst. Es ist eine Frage der Liebe zu Gott. Liebst du Gott mehr als dein Schlaf, wenn du dir vorgenommen hast, morgens zu beten, Zeit mit ihm in seinem Wort zu verbringen? Oder liebst du deinen Schlaf mehr? Es ist nicht einfach eine Frage davon, was ich tun muss. Es ist eine Frage der Liebe. Möge uns die Liebe von Gott drängen. Möge sie uns drängen in jeder Entscheidung für ihn, indem wir raufschauen auf das Kreuz und gedrängt werden, ihn zu lieben und unseren Nächsten. Das ist der herrlichste Auftrag, den uns Gott gibt. Gott zu lieben und den Nächsten.